Aufnahme läuft, das ist schon mal sehr gut. Jawohl, und der Pegel ist auch da. Dann würde ich sagen, wagen wir es. Auf geht's in unser kleines, aber feines Fotopodcast-Abenteuer, der Michael an der Technik.
Ja, guten Abend, liebe Zuhörer, unsere treuen Fotopodcast-Zuhörer zur Folge 236. Heute sind wir nur zu zweit im Studio unserer Technikzentrale, heute der Michael in Fulda.
Ja, und richtig nervös mit leicht feuchten Händen, aber erstmal ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Ja, und ich sitze wie immer in Düsseldorf, also im Westen, und dann werden wir vom Westen und von der Mitte aus mal Deutschland besenden.
Genau, so machen wir das. Die anderen Kollegen sind heute mal außen vor, haben einiges um die Ohren, sind beruflich unterwegs und eingebunden. Und dann haben wir gedacht, mache ich ein Tête-à-Tête mit Ulrike. Und wenn ihr uns ab und zu mal nicht hören solltet, dann machen wir was unter uns aus. Nein. Ich beginne einfach mal mit dem altbekannten Thema Housekeeping, auch wenn Neufi nicht da ist. Aber es ist ja sein Stammplatz gleich zu Anfang. Und eigentlich ist es nichts Großes. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn man über ein Mobilgerät, vorzugsweise Handy, auf den Workshop geht, der ja im Juli in Poing stattfindet, aber dazu kommen wir später, dann ist die Darstellung ein bisschen verwirrend, denn tatsächlich, man sieht die Überschrift des Workshops und unten drunter ein kleines graues Kästchen mit dem vorhergegangenen Workshop von Thomas Posing auf der Burg Fürstenegg. Das verwirrt. Online auf den Rechnern sieht es anders aus, da kann man auch genau sehen, es sind vorhergehende Veranstaltungen. Hier steht es über den eigenen oder eigentlichen Infos des Workshops. Lasst euch nicht verwirren, wir sind dran. Sollten wir es woanders hinbekommen, ist gut. Und wenn nicht, wenn ihr nicht traurig seid, löschen wir einfach die Ansicht der vergangenen, vorhergegangenen Termine. Ansonsten ist alles beim Alten, die Technik funktioniert und wir machen weiter.
Ja, und das erste Thema hast du gleich, Michael.
Ja, ich habe ja das große Vergnügen, dank der Burg, also sie kommt heute ganz schön oft vor, die Burg, aber okay, dank der Burg Fürstenegg die Frau Inge Werth kennengelernt zu haben, vor 2 Jahren fast. Und wir hatten es ja geschafft, sie auf die Burg zu holen mit über 20 ihrer Exponaten einer Weltausstellung. Und mit Inge habe ich seitdem einen sehr freundschaftlichen und guten Kontakt und sie rief mich an. Sie wird von der Stadt Frankfurt nochmal geehrt, bekommt dafür eine Ausstellung im Botanischen Garten am 10. Juni. Und sie braucht dafür noch einige ihrer Bilder einer anderen Ausstellung, die sie aber dem einem Museum in Hünfeld vermacht hatte. Dann habe ich den Kontakt mit dem Museum aufgenommen, habe dort 31 Bilderrahmen abgeholt und diese am Samstag mitsamt meiner Familie zu Inge Werth gefahren. Das Schöne ist, von den 31 Stück kann sie nur knapp 15 ausstellen, denn von der Bettgeschichte, der Weltausstellung im Bett, hat man im Museum in Frankfurt die Rahmen und die Passepartouts entsorgt. Sie braucht also ungefähr die Hälfte der Rahmen der anderen Ausstellung und die handelt über Gräser im Sand. Das hat sie vor irgendwo in den 80ern noch analog fotografiert. Gräser, Algen im Sand in Tunesien am Strand, unverändert, so wie sie diese vorgefunden hat. Und ich hatte das Vergnügen, ebenso meine Frau, mit Inge Werth gemeinsam diese Bilder durchzugehen und die Bilder zu bewerten und auf 15 respektive 17 zum Schluss zu minimieren. Und das haben wir auf gut Deutsch geschafft. Und das Spannende ist, dass gerade so Bilder, also wenn ihr Fotos habt, die ganz eindeutig sind, eine Person, ein Auto, ein oben, ein unten, dann ist immer ganz klar, wie man das Bild hängt. Aber wenn es ein Gras mit der Draufsicht ist, dann kann man drehen. Und schauen. Und es gab Bilder, da hat Inge sofort gesagt, ja, das nehmen wir. Und hat, das nehmen wir gar nicht. Und da habe ich gesagt, weil ich links von ihr stand, doch, das ist toll. Oder meine Frau, die rechts von ihr stand, hey, das ist auch eine schöne Perspektive. Und dann haben wir angefangen, diese Bilder erstmal zu drehen und festzulegen, wo ist oben, wo ist unten. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil wir unsere Ansichten auch ihr gegenüber erläutern konnten und sie ihre uns. Und das Lustige war, die hingen ja schon mal eine Ausstellung. Gut 50% aller Bilder haben wir neu aufgehangen.
Ja, sehr schön.
Die haben ganz anders gewirkt. Das war sehr spannend. Und ich finde, wenn ihr sowas habt als Vorbereitung für eine Ausstellung, wenn ihr selber eine macht, ich habe auch schon mal eine kleine gemacht, das war ähnlich, nehmt ein, zwei Freunde mit dazu, lasst die mit drauf gucken. Ihr kriegt Feedback und das macht Spaß und es ist durchaus interessant zu gucken, was die anderen so sehen und wie sie das sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch, als ich die Ausstellung gemacht habe, sehr hilfreich, vorher den Raum zu sehen und zu gucken, also wie groß und wo hängen die Bilder dann und so, und dann alles in kleinen Ausdrucken hinzulegen. Also alle Auswahlbilder vor mir auf dem Fußboden auszubreiten und zu gucken, was wird da zusammenhängen, weil bei mir immer zwei nebeneinander hängen mussten. Was passt da zusammen? Und das ist immer super, wenn da jemand mit drauf guckt.
Ja, das macht es auch ein bisschen, ich sag mal, einfacher. Es macht auch dann die Eröffnung ein bisschen entspannter, weil man weiß, gemeinsam sind wir stark. Das nimmt so ein bisschen den Druck. Wenn man alles alleine macht, die Nervosität, wie kommt das denn an? Wie wird das angenommen? Wie wirkt das Ganze? Huhuhu. Kann natürlich auch sehr nervenaufreibend sein.
Ja. Genau. Ja, sehr schön. Wann ist die Ausstellung?
Die Ausstellung beginnt einmal, also die Eröffnung ist am 10. Juni, das ist ein Mittwoch unter der Woche, soweit ich das mitbekommen habe, im Gartenhaus, im Botanischen Garten.
Wie lange läuft die?
Ich denke mal 4 bis maximal 6 Wochen, aber ich habe noch nicht den genauen Zeitplan, ich bin nur direkt von Inge schon mal eingeladen und angesprochen worden. Und wer Lust und Laune hat, natürlich am 10. zur Vernissage zu kommen, zur Eröffnung und zur Laudatio, ist eine ganz, ganz tolle Rednerin, ist durchaus wirklich zu empfehlen, und wer es nicht schafft, unter der Woche dorthin zu fahren, dann macht es einfach mal danach, denn sie wird Bilder ausstellen von der Weltausstellung im Bett. Sie wird ihre Gräser ausstellen. Sie bringt aber auch Bilder mit aus den 60ern, wo sie Fidel Castro getroffen hat in der Wüste unter einem bewaffneten Begleittransport, wo sie Jimi Hendrix getroffen hat und fotografiert und porträtieren konnte. Also sie hat eine ganze Menge an Portfolio an Bildern, die sie dort ausstellen wird. Ein kleiner Zusammenschluss, eine Zusammenfassung eines ganzen fotografischen Lebens, wenn man so möchte. Nicht ganz. Sie war ja vorher nochmal an der Apothekengehilfe, danach hat sie Kosmetik verkauft und dann kam sie an einen Freund, der eine Folkländer schenkte, und der hat gesagt, die Bilder sind super, du musst Fotografin werden. Und das ging dann mit 30 Jahren in Frankfurt los.
Ja, das war sehr beeindruckend, als sie so von ihrem Leben erzählt hat.
Ist auch toll, wenn man mit ihr zusammensitzt und einfach nochmal so ein bisschen sinniert und spricht, es macht Spaß. Und sie ist eine ganz bodenständige Frau, dafür, dass sie doch einen gewissen Erfolg hat, ist sie absolut auf dem Boden geblieben. Ja, ich sag mal, durchaus sehenswert, wie gesagt. Und ganz interessant ist das Thema, was Ulrike mitgebracht hat, wo ich gesagt habe, was ist denn WEA?
Ja, also ich habe da ja durch unseren Einsatz letztes Jahr bei dieser Radareichung im Grunde genommen für die Seeadlerüberwachung an einer Windenergieanlage, WEA, ich bin jetzt drüber gestolpert, einen Post auf Facebook gesehen vom Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, der Bernd hatte mich darauf hingewiesen, genau. Viele Grüße, Bernd, das war super. Da gibt's eine Anlage bei Puchheim und die arbeiten mit einer Kamera, also nicht mit Radar, sondern mit einer Kamera. Und dann sah ich, es gibt da noch den Bürger Windpark Hohenlohe mit Bird Vision, auch eine Kameratechnik. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und es ist so, die haben eine wetterfeste Kamera am Fuß dieser Windenergieanlagen und mit Hilfe von KI und direkt dahinter geschaltetem Server und Ornithologen, die diese KI füttern, sind die in der Lage, aus den Flugbildern dieser Kamera, die diesen Himmel weitwinklig abmustert, aus den Flugbildern Silhouetten und aus den Flugbewegungsmustern jetzt die Vögel relativ früh zu erkennen. Und dann wird halt auch abgeschaltet. Tatsächlich soll die hinreichende Verlangsamung des Windrades innerhalb von 30 Sekunden erfolgen. Die haben jetzt Fördermittel bekommen und gehen in die nächste Testphase, aber das sieht aus, als wäre das ziemlich tragbar, dachte ich. Und das fand ich sehr spannend. Und genau, bei der Gelegenheit wollte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass, wenn man an Windräder denkt, ja alle immer denken, die Vögel werden von diesen Windrädern erschlagen. Das ist auch so eine Möglichkeit für die Vögel, da zu Tode zu kommen. Aber die Windräder erzeugen oben drüber und unten drunter einen ganz starken Unterdruck. Und das ist für die Vögel gefährlich. Die haben so ein mehrgängiges Atemsystem mit Luftsäcken und einer Lunge, durch die die Luft dann auf mehreren Wegen strömt. Und wenn da so ein starker Unterdruck ist, dann saugt es denen einfach aus diesen Luftsäcken und aus der Lunge die Luft raus. Und dann fallen die einfach auch atemlos zu Boden und können halt auch verenden, ohne dass sie vom Rad selber getroffen werden. Und das ist den meisten nicht klar. Die sagen ja, können ja drüber oder drunter fliegen oder so, aber das ist gar nicht ungefährlich für die Vögel. Ja, deswegen dachte ich, ich bringe das nochmal an. Und dann werde ich gleich noch diese Links zu diesen Projekten reinstellen. Und dann habe ich noch was gefunden, eine Synopse zu den technischen Möglichkeiten, die man überhaupt hat. Die bewertet also, was kann man machen, um Vögel oder Fledermäuse an Windenergieanlagen zu schützen und wie wirksam ist das und wie weit sind die da? Ich fand das spannend, weil ich das halt letztes Jahr erlebt habe und dachte, ja, Kamera und KI bringt ja doch schon ganz schön was, also ein Fund mit jetzt und könnte man hier als Thema auch unterbringen. Ja, das war mein Beitrag und dann stelle ich die Links jetzt mal in die Live-Chat-Gruppe, genau.
Sehr, sehr cool. Ich sag mal, in der Richtung für den Vogelschutz, die Ornithologen und natürlich für alle die bisher geglaubt haben, Leute, die Windkraftanlagen und Vögel, das ist immer nur geschuldet daran, dass sie da reinfliegen. Nein, es geht auch ganz anders. Wenn man innerhalb von 30 Sekunden die zum Stillstand bringen kann, kann es natürlich schon sein, dass ein erster Vogel darunter gelitten hat. Aber Nachfolgende haben natürlich den Vorteil, dass sie ausweichen können, weil der Luftzug, Windzug nicht mehr vorhanden ist.
Ja, die versuchen halt auch, also die berechnen auch ungefähr eine Geschwindigkeit, wie lange braucht der Vogel, wenn der so und so weit weg ist. Das können die alles irgendwie abschätzen oder eben auch analysieren aus den Bildern. Und wenn der dann so und so weit weg ist und die können den erkennen, dass sie dann rechtzeitig stoppen. Das ist das Ziel der ganzen Sache dann natürlich, genau.
Dann bleiben wir mal dran und am Laufenden, ob das wirklich klappt. Ja. Und da bin ich wirklich auch mal gespannt über die Aufnahmen und Bilder dieser
Kameras. Ja, das kann man hier in diesem, bei Bird Vision, Bürger Windpark, kann man das auch sehen. Es sind keine schönen Fotos.
Aber es sind auch lebende Vögel.
Ja. Also es ist halt nicht so eine hoch aufgelöste Sache. Das ist nichts. Foto Holly macht so tolle Fotos. Das ist wirklich gar nicht damit zu vergleichen. Da ist man froh, dass die Birder dann eben die Vögel erkennen und sagen, das ist jetzt so einer. Und die KI lernt dann die Form und das Flugverhalten von denen kennen und kann das dann daran erkennen. Ja.
Ja, sehr cool. Ich werde es mir mal angucken. Bin mal gespannt. Und halt uns mal auf dem Laufenden. Ich weiß ja, dass du allein letztes Jahr eine ganze Zeit lang mit bei Vogelbeobachtungen und bei Beringen und anderen Sachen mit dabei warst und dein Mann da ganz leidenschaftlich sich auch mit einbringt.
Ja, auf jeden Fall. Der ist ja eigentlich der Hauptornithologe. Ich bin ja mehr so das Beiwerk da.
Aber ein hübsches Beiwerk ist doch auch gut.
Da kommt es dann nicht so drauf an.
Ja gut, der Vogel dachte da nicht drauf. Okay. Sehr schön. Ja, von der KI kommen wir mal nicht direkt zur KI, sondern zu der Canon Academy, die mir eine Mail geschickt hat mit der Einladung zu Webinaren zur 1D X Mark III, dem großen neuen Flaggschiff von Canon, über das man sich streiten kann und streiten mag und streiten darf. Nichtsdestotrotz, wer von euch eine Canon hat und mit der Kamera liebäugelt, das erste Webinar war bereits gestern am 3.3. Das dauert immer eine gute Stunde, wird von zwei Trainern der Canon Academy geleitet, ist aufgebaut in natürlich die persönliche Begrüßung, in verschiedene Präsentationen mit Folien und der erste Schritt gestern ging, soweit ich mit dabei war, ich musste dann raus, weil wir die Technik für heute vorbereitet haben, hat man auf jeden Fall Folien mit den Funktionen der Kamera, die waren sehr interessant. Man hatte drei Fragen zu Anfang, nämlich welche aktuelle Kamera benutzt du aktuell? Also die 1er Serie, 5er Serie oder 6 Mark II, 7 Mark II oder keine Canon-Kamera. Immerhin sind 2 Personen dabei gewesen, die keine Canon, 2% dabei gewesen, das waren angeblich 4 Personen, die keine Canon-Kamera haben. Die 1er und die 5er liegen bei 56% und die 6er als Vollformat und die 7er als Crop bei 21%. Dann war die Frage, wer guckt denn da überhaupt zu? Ich nutze die Kamera als Hobby, Semi-Profi oder Profi, 46% Hobby, 47% Semi, 16% Profi, also eigentlich relativ wenige Profis. Und da frage ich mich, was macht der Hobbyfotograf mit der 1D X Mark III? Außer zu viel Geld. Aber gut. Ja. Und dann, was man fotografiert? Mein Hauptinteresse gilt dem Bereich Natur, Wildlife, Landschaft, Porträt, Hochzeit, Events, Werbung, Architektur, Mode, Corporate, News, Presse, Agentur, Sport. Man durfte doppelt benennen, deswegen passt die Summe nicht. 68% bei Natur, Wildlife, Landschaft, 40% Porträt, Hochzeit, Events, 23% Werbung, Architektur, Mode, Corporate, 15% News, Presseagentur und 49% Sportfotografie. Das fand ich ganz interessant. Dazu kommen noch ein paar weitere Tricks zu den Fotoformaten, zu den Anwenden der Kamera, zu unterstützenden Funktionen und. Und wenn das Ganze rum ist, auch wenn man nicht bis zum Ende dabei war, bekommt man im Nachgang den Mitschnitt des Webinars. Das heißt, man hat nichts verpasst, kann sich da wieder reinlesen. Dazu setze ich euch mal den Link mit rein zur Seite von der Canon Academy. Die hat im Endeffekt auch noch den Vorteil, dass da noch weitere Webinare angeboten werden. Noch zwei zur 1D X Mark III, aber ganz viele zur R und RP. Also wer auch Interesse hat, was Neues über die Spiegellosen zu erfahren, ist auch da genau richtig. Schaut es euch mal an, die Teilnahme ist kostenlos. Ihr braucht im Regelfall einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher und eine Tastatur. Ihr könnt auch Fragen stellen und die werden dann auch beantwortet, denn es sind zwei Moderatoren. Ja. Ansonsten viel Spaß.
Ja, cool. Ja, es sind ja aber doch tatsächlich, also weil du das so sagtest, es sind so viele Hobbyfotografen, die dann vielleicht auch Geld haben, aber es sind ja auch wirklich viele Hobbyfotografen oder semi-professionelle Fotografen, die echt einfach gute Bilder machen. Und wenn die das Geld haben und sich so eine tolle Kamera kaufen und super Bilder machen, finde ich das ziemlich cool.
Ja, keine Frage. Also absolut in der Richtung. Das ist halt, ja. Ich dachte nur mal, das dürfte der geringste prozentuale Anteil sein von den
eigentlich
Hobbyfotografen.
Würde man denken, das ist anders, ne? Ja.
Abzuwarten.
Aber das war jetzt, ja, genau. Vorhin hatte ich auf der Seite von der Fotokina mal geguckt und dachte, die haben ja auch so ein Format jetzt von Hobbyfotografen für Hobbyfotografen im Grunde genommen als Programmpunkt. Und das ist auch ganz spannend. Man kann sich da auch anmelden und selber sagen, ich habe was zu erzählen und sich da platzieren lassen als Programmpunkt. Das ist eine ganz schön große Sparte von Leuten, die da jetzt schon was anbieten.
Ja, ich bin auch gespannt, wann der Sack ganz platzt und man auch dann wirklich alles sieht. Also Aussteller, den Plan, ja, die zeitlichen Abläufe, die Shows. Es ist spannend. Also wenn Corona nicht dazwischen kommt, gibt es eine Fotokina.
Ja, genau. Ja, dann habe ich ja noch irgendwie ein neues Gerät, auch wieder aus dem Börderbereich. Swarovski macht ja nicht nur schicken Schmuck. Swarovski macht ziemlich gute Ferngläser. Und die haben ein neues optisches Gerät rausgebracht. Das ist ein Fernglas, allerdings nur mit einem Okular. Und auf der anderen Seite als Ausgang hat man einen Ausgang für das Auge, wo man sieht, und einen Ausgang für eine Kamera. Hat eine Kamera eingebaut, mit der man dann das, was man im Fernglas sieht, fotografieren kann. Das ist eigentlich ziemlich komfortabel. Wenn man sonst so Digiscoping macht mit einem Spektiv, ist schwierig. Mit den langen Brennweiten braucht man entweder echt saugute Objektive. Man schleppt sich auch immer mit dem Stativ ab und so. Das ist von der Vergrößerung auch nicht so groß. 8x25. Also auch eigentlich jetzt von der Fotoleistung nicht so spannend für jemanden, der wie Fotoholly super Fotos macht. Das nicht. Aber es ist super gut für Leute, die Führungen machen oder so eine biologische Station. Weil dieses Gerät, wenn man das auslöst, das Bild oder auch filmt, überträgt das Bild, was man im Fernglas sieht, sofort auf bis zu 5 Tablets oder Handys. Und dann kann man halt die Gruppe auch lehren oder berichten, was man sieht oder wo man hingucken muss. Die haben vielleicht auch alle eigene Ferngläser dabei und gucken in die gleiche Richtung, können aber auch auf ihrem Tablet sehen. Und man kann auch diese Merlin Birdwatch installieren und kann also auch das Vögel erkennen üben, weil wenn man das Foto auf das Handy schickt und die Merlin Bird App das sofort erkennt, sagt einem auch, was ist das für ein Vogel? Und man meldet auch gleich den Vogel in ein Portal, sodass das eigentlich ganz spannend ist für Leute, die so am Kartieren oder am Lehren führen von Interessenten Interesse haben. Die Kamera selber kann nur 10 Bilder speichern. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber man kann sie halt eben immer sofort übertragen und dann sind die halt auf dem anderen Gerät gespeichert.
Das ist cool.
Ja, der Spaß kostet 1.900 Euro, ist also auch nichts für die kleine Tasche. Aber ja, wie gesagt, also mein Mann hat ein Swarovski-Fernglas und als ich das erste Mal da durchgeguckt habe, habe ich gesagt, boah, das ist einfach. Vorher hatte halt ein stinknormales altes Fernglas gehabt, das war Welten, kein Vergleich. Es gibt richtig gute Ferngläser und ja. Von daher gesehen ist 8x25 nicht viel, aber sicher eine gute Qualität und wenn man so ein bisschen Lehre macht oder selber lernen möchte, Vögel beobachten lernen möchte und das Kleingeld hat, dann ist das sicher ein schickes Teil.
Ja, ja, ich finde es immens. Das Problem ist, wenn der Naturbund, Naturschutzbund NABU, zu seinem alljährlichen Vogelbeobachtungstag diese Ferngläser mal streuen würde,
ja,
dann wäre das durchaus immens, mal zu gucken, was dabei rauskommt. Ne, gleich mit Bestimmung, gleich mit Einpflegen, gleich mit Auszählen. Also ich denke, das würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich habe es noch nicht gemacht. Ich überlege mir immer, ich müsste das mit meinen Söhnen mal machen. Eine Stunde lang auf die Terrasse setzen und ja, aufschreiben, welche Vögel vorbeigekommen sind.
Ja, das ist ja immer die Stunde der Gartenvögel, die man dann macht, genau.
Genau.
Also im Winter oder im Sommer oder im Frühling, genau. Mhm.
Naja, wollten nur Vogelhäuschen hinstellen, aber das ist zu niedrig, es hing zu niedrig, da kommen die Katzen dran, haben sie weggeräumt.
Ja. Das kommt ja auch mal drauf an, was man anfüttern will. Will man die Körnerfresser oder braucht man Fettfutter? Es gibt auch Vögel, die lieber am Boden fressen. Und wenn man Katzen und Hunde in der Gegend hat, also die Hunde fressen das Futter dann weg. Die Katzen fressen die Vögel weg.
Und zum Schluss hat man ein Vögelhäuschen und dann kann man ein Stillleben fotografieren.
Ja, ja. Und,
oder ein Lost Place.
Ein Lost Place, genau. Ja, ja. Und die sind ja auch nicht dumm, wenn mein Mann die Netze aufstellt und die Vögel fängt ein paar Tage, dann kommen die auch nicht mehr an die Futterstelle, weil die dann keinen Bock haben, im Netz gefangen zu werden. Auch wenn sie einen schönen Ring kriegen, dann gucken die halt ein bisschen.
Das Problem ist, die kriegen einen Ring und keinen Antrag.
Ja.
Daran scheitert's.
Ja, aber mein Mann ist ja schon vergeben. Der kann nur noch Ringe verteilen. Heiraten kann er nicht mehr.
Gut. Er ist kein Kopfverdreher, er ist nur ein Beringer. Von daher. Naja, gut, schauen wir mal. Nee, aber finde ich spannend und interessant. Mal gucken. Also ich denke, da muss man schon ein bisschen mehr als Leidenschaft haben. Das ist ähnlich wie jetzt der Hobbyfotograf mit der 1D X Mark III.
Ja, also ne? Tier- oder Euro. Vogelfotografie oder was auch immer, brauchst ja immer viel Geduld. Ja.
Ich habe einen Bekannten von mir, der macht das. Dem kann ich das mal, den muss ich mal morgen ansprechen. Nee, morgen nicht, Freitag. Für den wäre das vielleicht interessant.
Es gibt auch ein paar Videos dazu von Leuten, die dieses Digital Guide getestet haben. Aber ich fand es wirklich schöne Sache.
Mal gucken. Also ich denke, das ist nicht unsere Sparte, sonst würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir das mal zum Testen kriegen. Aber was machen wir denn damit? Lieber nochmal den Moskitorüssel, der war lustig.
Ja.
Gut. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Wer von euch überhaupt auf Vogel- oder Landschafts-, also Quatsch, Natur-, Tierfotografie steht, kann sich ja mal melden, was er davon hält, wie er damit umgeht, mit was er fotografiert. Ich weiß ja, dass man, wie Ulrike vorhin schon so schön gesagt hat, auch über Adapter die Kamera an dementsprechend Teleskope und Sonstiges dran bauen kann.
Mhm.
Was macht ihr so? Wie geht ihr damit um? Was habt ihr für ein Equipment? Wie viel Erfolg habt ihr? Wie oft fliegen die euch weg? Wie viele gute, scharfe Schüsse habt ihr? Wann wird die Katze schneller? Und was habt ihr so erlebt? Lasst uns einfach mal ein bisschen wissen, was ihr macht. Schöne Idee, wir machen einen Produktfoto-Workshop zu Swarovski-Ferngläsern. Auch eine Idee. Das hat was.
Ja.
Und wer den schönsten Vogel fotografiert hat, der kriegt dann noch ein Bier am Abend.
Ja.
Oder ein Sekt. Na gut, schauen wir mal. Okay. Ja.
Ein Swarovski-Stein für die Kamera.
Auch schön. Genau, wenn die Kamera einen coolen Namen hat, da kommen wir nachher nochmal zu.
Genau.
Einen coolen Spitznamen für die Kamera gibt es einen Swarovski-Stein zum Draufkleben.
Genau.
Yes. In Pink. Okay, gut. Ja, kommen wir von den schillernden, verlockenden, strahlenden Swarovski-Steinen und den Ferngläsern mit sehr hohen Optiken zu einem anderen hochwertigen Produkt, von dem es in der Gerüchteküche zumindest im kleinen Bereich der Presse schon die ersten Negativschlagzeilen gab. Und wer Profifoto sich mal angeguckt hat, hat eventuell mitbekommen, dass dort eine der Schlagzeilen, die es immer noch in einem zweiten Magazin gab, lautete, dass Priolite Insolvenz angemeldet hat. So, na, wir hatten jetzt schon Multiblitz. Hensel hat letztes Jahr gesagt, wir machen weiter. Jetzt haben wir Priolite und ich habe selber zwei Priolite Highspeed-Köpfe mit Akku. Bin auch sehr zufrieden mit den Geräten. Habe ja auch erst bei der letzten Folge über das Eishallen-Shooting gesprochen und habe mir gedacht, ich stand die letzten Wochen, Monate immer in guten Kontakt mit dem Herrn Dr. Heise, dem Geschäftsführer, und ich rufe mal an. So, und wir haben einfach mal gesprochen und eine ganz eindeutige Message lautet: Lasst euch bitte nicht verrückt machen. Auch wenn zweimal Deutschland Insolvenz wäre angemeldet, es ist dem Unternehmen und dem Herrn Dr. Heise bewusst, dass viele Benutzer Eigentümer von Priolite-Geräten da draußen sind, die auch akkubetriebene Geräte haben. Die Akkus haben so eine Lebensdauer von circa 5 Jahren. Die brauchen irgendwann was Neues. Die brauchen auch mal Support, wenn was runterfällt. Und man soll entspannt bleiben, es wird weitergehen. Also abwarten, nicht den Kopf in den Sand stecken. Bleibt entspannt, lasst euch nicht von der Presse dementsprechend einschüchtern. Bleibt locker, wartet ein wenig ab und in den nächsten Wochen, Monaten haben wir ein paar News für euch und werden euch erzählen, was genau passiert.
Ja, super, dass du da so dran bist.
Das ist der persönliche Kontakt mit ihm selber, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Weil er einfach wirklich nett ist. Er ist hat ein gutes Fachwissen, er weiß, was er tut, er weiß, wie er es tut und er hängt auch mit Herzblut daran. Also das muss man auch sagen. Und er hat jetzt schon unter uns gesprochen tatsächlich Leuten, die angerufen haben, haben gesagt, ich habe ein Problem, gesagt, sie sollen es ihm nach Hause schicken. Und er kümmert sich drum und schickt sie zurück. Also er kümmert sich wirklich um seine Leute, um seine Kundschaft. Er ist angestellter Geschäftsführer und da sitzen halt zwei Gesellschafter dahinter. Ja, und er für seine Warte wird gucken, wie. Aber er will auf jeden Fall niemanden im Regen stehen lassen.
Ja, gut zu wissen.
Also ich fand, es war auch ein sehr offenes, freundliches Gespräch. Gar nicht so direkt von seiner Seite auch nicht irgendwie niedergeschlagen. Also natürlich ist er nicht happy oder not amused. Aber er ist optimistisch und schaut nach vorne. Und das sollten wir auch sein. Ich sag mal, wir, die alle Priolite-Nutzer, die es schon sind und die, die vielleicht noch drüber nachdenken, sich eins zu kaufen. Die Produktion geht ja auch in irgendeiner Art und Weise weiter.
Ja, jetzt hast du noch ein Herzblutprojekt,
oh, was ja.
Du vorstellen wolltest.
Ich habe nur Herzblutprojekt. Ja. Das Herzblut hängt hier an einer einer einzigen Person. Einer ganz bezaubernden Dame.
Großartig.
Gell, finde ich auch. Mit Namen Deona Gogicevili. Habe ich lange geübt für das Interview vor 2 Jahren. Und es ist wieder soweit. Auch das nix habe ich geübt. Das ist ja ein georgisches, nicht allzu einfach. Aber tatsächlich finden ab dem 1. Mai wieder die Kolga Tbilisi Foto Festival statt, also das Festival. Die Veranstaltung in Georgien in Tiflis. Und jetzt seit Mitte Februar bis nur noch Mitte März. Das ist der kleine Haken, aber wir machen halt immer nur jeden ersten Mittwoch unsere Folge. Und von da ist das auch gut, dass wir, wenn wir auch nur zu zweit sind, heute da sind. Denn bis Mitte März habt ihr eins. Die Awards sind ausgeschrieben und es ist der Open Call for Submissions gestartet. Das heißt, jeder kann daran teilnehmen, an dem Fotowettbewerb bei der Zahlung, wie auch in den letzten Jahren, von $30. Kann jeder von euch, der Lust und Laune hat, in jeder Kategorie Bilder einreichen und hat die Chance auf sehr, sehr coole Preise. Das muss man auch sagen.
Mhm. Ja, das sieht ja interessant aus, ja. Ja. Selfie Culture, Outline. And I will make the rivers dry. Ja. Reportage. Ja, das lohnt sich da mal reinzugucken, ob man nicht vielleicht doch sich da irgendwo wiederfindet. Und also wie da, du ja.
Eben schon gesagt hast, also 129 Events, 29, über 29 Workshops in der Zeit, in dem Festival vor Ort. Und es gibt eine Menge an Preisen. Und das ist die Frage, der Preis, $6,500 für den Gesamtgewinner. Oh. Also insgesamt sind $6,500. So, und die Gewinner der ersten drei Kategorien bekommen $1,500 jeder. Für den Best One-Shot-Gewinner immerhin 1.000. Und für Mobile Photo One-Shot-Category-Winner immer noch $500. Also da steckt auch ein bisschen was dahinter. Es gibt auch noch weitere Preise, Software, Hardware, verschiedene andere Sachen und natürlich die Chance, mal dorthin zu kommen. Und wenn wir es dieses Jahr auch nicht geschafft haben, Theona hat uns eingeladen, ob wir mit dorthin wollen, mit einer organisierten Reise. Vielleicht schaffen wir es im kommenden Jahr.
Ja, wer Lust und Laune hat. Sie hatte mich auch schon letztes Jahr mal angeschrieben. Irgendwie passte das leider
genau,
immer nicht.
Genau, das ist manchmal auch mit der Vorbereitung für Snack und dann steckt sie aber auch parallel in Vorbereitung für Tiflis.
Ja, ja.
Beißt sich das ab und zu so ein wenig vom Zeitrahmen her, aber es ist toll und ich würde auf jeden Fall gerne mal hin. Ich würde gerne mal mit ihr dahin. Und vielleicht auch so 1-2 Tage davor oder danach, dass sie mir auch mal so zeigt, wo sie groß geworden ist, wie sie das Ganze erlebt hat, wie sie das verändert hat. Das ist nochmal anders. Das ist wie mit Inge Bilder aussuchen, die sie selber fotografiert hat, mit Theona in einem Land oder wenn man mit mir nach Spanien kommt, nach Madrid, wo ich groß geworden bin. Dann kann ich was erzählen über die Ecken, wo ich als Kind gespielt habe, wo ich langgelaufen bin, was mal hier war, was nicht mehr ist, was sich wie gewandelt hat. Das würde ich gerne mit Theona mal machen.
Ja.
Also auf gut Deutsch mal 2 Nächte mit Theona, aber nicht... Also auf, ne, auf die fotografische Art und Weise.
Ja, ja, ja.
Nein, aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Und wer Lust und Laune hat, sich das zutraut, ich sag mal, $30 sind tatsächlich auch nicht wirklich viel.
Nee, kann man mal investieren.
Man kann es einfach mal versuchen.
Ja. Ja, noch ein Gewinnspiel haben wir.
Ha. Ja, es hört ja nicht auf, ne?
Es hört nicht auf, genau. Wir haben ja ein JPEG-Mini-Gewinnspiel ausgelobt letztes Mal und es ist noch nichts eingereicht.
Ja, genau. Also das JPEG-Mini, ich muss gerade mal gucken, weil Kai gerade geschrieben hat. Machen wir auf jeden Fall. So, das JPEG-Mini-Gewinnspiel haben wir in der letzten Folge schon mal publiziert und wird jetzt auch demnächst auf Social Medias ein bisschen mit angeschubst. Wer es noch nicht gehört oder nicht gesehen hat oder JPEG-Mini nicht kennt. JPEG-Mini, eine super Kompressionssoftware für JPEGs, ohne Qualitätsverlust. Kurz zusammengefasst, wir haben schon zweimal darüber berichtet, aber ihr habt die Chance, über einen Fotowettbewerb mit dem Motto Equal but Lighter eine von zwei Volllizenzen zu gewinnen. Das heißt, ihr spart euch tatsächlich von JPEG Mini Pro $89 und könnt es dann natürlich uneingeschränkt nutzen und das ist wirklich cool. Weiterhin für alle, die mitgemacht haben, und das heißt, wir sollten wenigstens mehr als zwei haben, das wäre schon schön. Nein, so viele, wie es irgendwie geht. Lasst euch was einfallen. Ein Musterbeispiel hängt schon in der Folge 235 als Foto mit drin. Das bauen wir hier auch nochmal mit ein. Dann haben alle weiteren die Chance auf einen 20% Rabattgutschein. Und auch das ist eine kleine Animation, vielleicht mitzumachen und sich das Programm dann vergünstigt zu kaufen. Der dürfte auch, ich glaube, auf die verschiedenen Versionen funktionieren. Das heißt, ob ihr die Pro oder eine kleinere kauft, könnt ihr dann selber entscheiden.
Ja, also ich finde es auch wirklich spannend, weil dann so ein Thema mit einer Aufgabe und was da an Bildern so ankommt, finde ich immer ganz, ganz spannend. Da freue ich mich. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir viele Bilder sehen, die euch zu dem Thema einfallen.
Genau, ich bin auch sehr gespannt drauf und wir haben auch eine tolle Idee dahinter. Wir nehmen den Neufi und bis dahin hat er 20 Kilo abgenommen. Same but lighter, aber pst, das weiß er erst, wenn er zuhört.
Ja.
Ich muss mal mit seiner Frau und seiner Tochter reden, das schaffen wir. Same but lighter. Einsendeschluss der 30.04. Wir haben extra ein bisschen Zeit gelassen, dass auch alle die, die es noch nicht gehört oder gelesen haben, die Chance haben, in aller Ruhe ihr Bild zu machen.
Ja, er könnte das ja auch photoshoppen.
Wir stellen ihn, nein, das Bild machen wir. Und nee, seine Tochter Franzi macht mit, das ist was. Ich muss mal mit ihr telefonieren.
Die hat bestimmt eine gute Idee.
Also wer den einen oder anderen Diät-Tipp hat für Neufi, nicht, dass er ihn suchen würde, aber wir haben mal gerade das Thema eröffnet, schreibt uns. Ich freue mich auf den Titel der Folge, wenn das geklappt hat. Ich bin gerade böse, aber ich habe gerade Spaß dran.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hörst gar nicht auf und er kann sich gar nicht wehren.
Rache süß kommt bestimmt später.
Ja, ja.
Ach du heiliger Lahm, ich bin ja schon wieder dran.
Das ist ja heute. Schon wieder dran.
Man merkt doch dann, wenn dementsprechend die Co-Moderatoren fehlen.
Wenn wir
nur
zu zweit sind, dann ist das.
Dann kommen wir immer ein bisschen schneller durch. Heute gibt es eine feine, schlanke Runde, habe ich das Gefühl. Aber das ist auch ganz schön. Ja, wir machen nochmal weiter. Und wie gesagt, solange kein Veto von euch kommt oder ich nichts mehr finde, was mich darin persönlich anspricht, dann habe ich immer noch die kleine Vortragsreihe von meinen Erfahrungen farbig. Von Dr. Paul Wolf. Heute mal der Teil 12. Bauten, Bildwerke und Gemälde von Dr. Paul Wolf. Ganz allgemein gelten auch in der Architekturfotografie die Gesetze der Farbkompositionen, wie wir sie kennengelernt haben. Keine großen Übersichten, knappe Ausschnitte, kein großer unbewölkter Himmel. Verstöße dagegen sind hier allerdings durch den gegebenen, ruhigeren Inhalt weniger bedenklich als sie bei der Aufnahme der menschlichen Figur in der Landschaft. Moderne Bauten werden keine großen Schwierigkeiten bieten, denn sie werden ja von den Architekten in ihren hellen Farben bewusst in die Landschaft gestellt. Wir müssen nur, indem wir uns die Ideen des Architekten hineindenken, die von ihm vorgesehene günstigste Schauseite und damit den richtigen Blickpunkt für die Aufnahme wählen. Ganz anders aber ist es, wenn wir vor den Bauten des Mittelalters stehen. Ihr Reiz und ihr stimmungsgebender Wert ist durch ihr Alter und die Farben des Bausteins bestimmt. Bei ihrem Anblick wird uns auch offenbar, dass jeder Bau eine ganz charakteristische Farbe des Steinmaterials hat. Das will jedoch keineswegs heißen, dass die Farbe dieser alten Bauwerke etwa eine starre und gleichbleibende sei. Ich muss dabei an das Symbol meiner Heimatstadt, an das aus rotem, vorgesehenen Sandstein erbaute Straßburger Münster denken. Wie oft habe ich als junger Assistent auf meinen alltäglichen Wegen zu den Kliniken erlebt, wie der rote Stein in einem unwirklichen Farbrausch aufleuchtet, ja aufflammen konnte, so dass das Münster wie eine Fackel gegen den grün verdämmernden Abendhimmel stand, während es am anderen Tage in einer Skala aller erdenklich stumpfen Farben erlosch. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Malerfreunden über die Farben des Münsters im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten sprach und wie sie mir daraufhin in ihren altertümlichen Ateliers Bilder zeigten, die die Kauflustigen wegen ihrer angeblich unwirklichen Farbstimmung abgelehnt hatten. Farbiges Sehen, farbiges Malen, farbiges Fotografieren. Wir haben uns darüber schon ausführlich unterhalten. Wir wissen, unsere Bilder sind Fehlschläge, wenn ihre Farben der durch die Tageszeit bewirkten atmosphärischen Stimmung nicht entsprechen. Also leicht kann passieren, dass durch Über- oder Unterbelichtung die Farbwerte stark verschoben werden. Vorausgesetzt aber, dass wir keine farbverfälschenden Belichtungsfehler machen, werden wir den bezaubernden Farbreiz dieser alten Bauten in ihren überraschend wechselnden und oft nur kurz dauernden Farbstimmungen besser festhalten können als der Maler, der die Farbwerte einer malenden Stunde summieren muss. Leider aber können wir nicht, wie der Maler, die hässlichen Zutaten, zum Beispiel Plakatschilder, vermeiden, die die Menschen oft empfindungslos an schönen alten Bauwerken anbringen. Wir können ja nichts fortlassen. Hier muss notgedrungen auf die Aufnahme verzichtet werden, die schließlich doch nicht mehr werden könnte als ein buntes Bild. Man wird mich gewiss fragen, was es an schönen alten Bauten in unserem Vaterland noch zu fotografieren gibt. Gewiss, vieles liegt in Trümmern. Und doch, gerade diese Trümmer sind oft von gespenstischer Schönheit. Sie im Farbenbilde festzuhalten heißt, unseren Nachfahren ein Stück erschütternder Geschichte unseres Vaterlandes als Mahnmal für alle Zeiten zu bewahren. Aber unsere Tätigkeit braucht nicht bei der Darstellung der Bilder aus diesem traurigen Totentanz zu verharren. Allenthalben regt sich der Wille zum Wiederaufbau. Und was dann kleinen, schmucken, aus der Not unserer Zeit geschaffenen Siedlungshäuser neben all dem Schutthalden ins Grüne emporwächst, verdient eine farbige Darstellung nicht minder als früher unsere luxuriösesten Villen. Punkt. Soweit für heute. Ein kurzer Exkurs in die Vergangenheit. Denkt daran, die Erstausgabe dieses Buches ist in den 20ern des letzten Jahrhunderts geschrieben worden. Das ist die dritte Auflage, die in der Nachkriegszeit wieder herauskam. Und während die Einleitung der Gebäudefotografie, der Farben und natürlich der, man hatte Photoshop damals noch nicht, also heute können wir auch Plakate wegmachen. Aber tatsächlich, wenn man nicht viel Hand anlegen will, muss man schauen, dass man die Perspektive vielleicht wechselt, vielleicht störende Elemente durch andere wohlwollende Elemente verdeckt, im Vordergrund zum Hintergrund oder natürlich auf das Foto verzichtet. Interessant fand ich aber, dass hinten eins kommt, was natürlich nochmal zu bedenken gibt, wie es dann damals auch war, dass man aber auch in einem kaputten oder defekten seinen Reiz finden kann und das natürlich dann im Vergleich zu dem maroden Traurigen der Vergangenheit oder des Ist-Zustandes zu dem, was gerade entsteht und emporwächst und Hoffnung und eine Euphorie mit an den Tag legt. Und wenn er sagt, dass auch Trümmerhaufen natürlich ihren Anreiz haben, dann schauen wir mal auf die Lost Place-Fotografie, die ja zum Teil wirklich abstrus sehr kaputt ist, leider durch Vandalismus und durch andere Schnarchnasen und Penner, die meinen, anstatt was zu erhalten, es zu zerstören zu müssen oder verändern oder etwas zu entwenden zu müssen. Dann kommen wir auch da in einen Bereich der Fotografie, der auch seinen Reiz hat. Also von daher, er spricht gar nicht großartig auf das nicht stürzende Linien, nicht auf das die Entfernung auf Hochformat, Rechts, Linksformat, sondern spricht einfach nur über Farben und Licht. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, das kann uns der Fotografie unheimlich viel bringen. Denn wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, der kann so viele tolle Momente sehen. Und das habe ich jeden Morgen, wenn ich meine Kinder zur Schule fahre. Dumm sind die Wohnhäuser links und rechts, aber ich fahre immer einen Berg hinunter und vor mir liegt die Rhön mit der Wasserkuppe. Und wenn da tolle Lichtstimmungen sind, kriegen meine Kinder leider heute schon eingebläut, schau mal, wie das Licht sich bricht. Schau mal, welche Farben das gerade hat, wie Gold das leuchtet, wie Blau. Und das macht Fotografie auch draußen unheimlich aus, wenn man ohne Hilfsmittel mit dem vorhandenen Licht fotografieren geht.
Ja, aber das ist nie verkehrt, frühzeitig den Kindern was zu erzählen. Nie.
Schauen wir mal. Mal gucken, was sie dann in ein paar Jahren erzählen. Mein großer Sohn hört ja schon ab und zu Fotopodcast. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich weniger Fäkalausdrücke an den Tag lege.
Ja. Ja, und nichts Verkehrtes über deine Kinder erzählen.
Das sowieso nicht. Nein, nein. Sind im Großen und Ganzen ganz, ganz liebe Kinder und ich glaube, der Rest ist einfach altersgerecht normal.
Ja, dann haben wir hier die Kategorie Hörerfeedback und Fragen und wollen uns ganz herzlich bedanken für Auphonic-Spenden, die wir bekommen haben von Olli und von Michaela. Ganz, ganz dickes Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, und dann hatten wir auch noch ganz viele Kommentare unter der letzten Sendung. Das macht uns natürlich auch richtig viel Spaß. Und ich will die jetzt auch nicht alle vorlesen. Es gab zu verschiedenen Aspekten der Sendung Kommentare und Ergänzungen, wer was macht. Also der Thomas, der Jürgen, Markus, Olli und Didi haben sich gemeldet. Ich muss aber auf jeden Fall auf den Didi eingehen, weil der Neufi immer gesagt hat, das mit dem Namen für die Kamera, das ist so ein Frauending. Und dann war das ja auch noch so lustig, dass seine Tochter einen Namen für ihre Kamera hat. Aber der Didi kennt jemanden, der keine Frau ist und der auch einen Namen für seine Kamera hat. Und der kann sich ja vielleicht den Rosa Swarovski verdienen, denn die Kamera heißt Zicke. Das finde ich super.
Ja, sehr, sehr cool. Und ich denke, da gibt es noch den einen oder anderen, der auch noch einen Spitznamen vielleicht für die eine oder andere hat. Lasst es uns einfach mal ein bisschen wissen, wir sammeln. Und ich wollte dich eben auch nicht cutten mit dem Auphonic spenden,
ja.
Weil du hattest noch einen Satz angefangen, aber im Endeffekt tatsächlich wahrscheinlich das Gleiche sagen. Vielen lieben Dank, es ist wirklich eine Anerkennung für die Arbeit, die wir machen und die Zeit, die wir verbringen und wir machen das gerne. Und damit unterstützt du uns und gebt uns ein Feedback dafür, dass es anscheinend auch gefällt, was wir machen. Und mit jeder kleinen finanziellen Unterstützung unterstützt auch den Fotopodcast. Super. Ja. Dankeschön.
Das stimmt.
Ja, wir kommen schon zur Kategorie Tipps und Tricks, gell?
Ja, ich habe da noch was reingesetzt, weil ich jetzt gerade während der Sendung doch noch eine Antwort bekommen habe. Also ich hatte mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, geärgert. Also wenn eine große Institution, und die Tonhalle Düsseldorf ist ja eine große öffentliche Institution, keine Fotocredits an ihre Fotos macht, die sie in Programmheften hat oder die sie jetzt auch eine Online-Werbung für eine Veranstaltung hat, ist mir halt aufgefallen, weil das zwei Bilder von mir betraf jetzt, was in Ordnung war, dass sie abgegeben worden sind. Das eine hatte ich vor Jahren schon verschenkt und der Nico darf das auch benutzen. Und ich will ja auch überhaupt gar keinen Ärger machen, aber ich fände es schon schön, wenn das im Netz steht und da der Credit dran wäre. Ja, und dann habe ich eben die Antwort bekommen und deswegen steht das jetzt bei Tipps und Tricks doch noch drin. Die Pressesprecherin hat sich entschuldigt und sie haben also ein Programmierungsproblem bei diesen Veranstaltungen, die sie veröffentlichen, dass da keine Programmierung, die Programmierung sieht nicht vor, dass da ein Fotocredit unter das Bild gesetzt wird. Und sie fände es aber auch schön, weil die Kollegen, die das machen, die wüssten manchmal nicht, wie man in den Metadaten die Urheber herausfindet, weil ich ja geschrieben habe, also ich habe das in den Metadaten drinstehen. Könnte man finden, ja, es wäre doch nett als Tipp und Trick, man könnte ja auch das Bild benennen mit dem Namen direkt, also Person drauf, Künstler X und dann Strich, Copyright und den Fotografen dazu setzen, damit man direkt im Namen des Bildes sieht, wer das Foto gemacht hat. Ich fand es jetzt eigentlich ein bisschen, vielleicht ein bedenkenswerter Tipp, aber eigentlich sind ja dafür die Metadaten da, dass man das sieht und wer also so in Veröffentlichung und Öffentlichkeitsarbeit arbeitet, weiß das, glaube ich, eigentlich.
Sollte man, außer man hat eine Jahrespraktikantin oder sowas, die wissen das mitunter nicht, sind günstige Arbeitskräfte und dürfen genauso Sachen machen. Ja. Da fehlt dann die Schulung oder eigentlich jemand, der über die Schulter guckt. Und ich habe bis heute noch meinen Kampf mit meinem Dummbild. Also von daher, ich bin wieder in Kontakt mit der DPA, weil ich sage, Leute, das ist schon eine Zeit lang her, ich habe viele angeschrieben, einige haben es korrigiert, einige nicht. Unter anderem NTV habe ich angeschrieben und die sind ja nun mal nicht klein. Die ignorieren alles. So, und jetzt wird die DPA das nochmal machen und ansonsten ist jetzt mal Schluss mit lustig, dann schicke ich zumindest mal bei CopyTrack einen Brief hinein.
Ja.
Man kann mit, also über alles kann man mit jedem mit Sicherheit reden, das ist überhaupt kein Ding, aber man sollte mal irgendwann gucken, dass man das rechtlich auch.
Ja, ich habe halt einfach geschrieben, ich schreibe da einfach mal hin und guck mal. Also ich habe das jetzt in den Live-Chat gesetzt. Und wenn man das Bild, naja, es ist jetzt auch noch sehr klein, da ist auch noch eine Vignette drauf, sodass man mein Copyright, was in dem Bild war, gar nicht sieht. Denn man kann es sehen, dass rechts unten noch so ein C erscheint und der Anfang vom K wie Klangblende. Ja, schon ein bisschen schräg.
Muss aber genau gucken, ja.
Ja, genau. Naja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, das ist ein paar Jahre her, ob ich die Vignette nachträglich mal drauf gemacht habe, weil der Nico die haben wollte. Oder also ich hätte mir ja dann selbst mein Copyright zugedeckt mit der Vignette.
Ja gut, ich sag mal, du hättest ja im Regelfall das Copyright über die Vignette gelegt. Ja. Ne? Also nicht dahinter.
Genau.
Von daher.
Ja, gut. Jedenfalls dachte ich, man kann ja mal fragen und ja, vielleicht kriegt man dann auch eine Antwort.
Ja, ein Comedian. Ich werde
mir die nachher nochmal in Ruhe durchlesen, die Antwort.
Guck mal, ein Comedian aus Fulda hat es ähnlich, hat irgendwo in Fulda aufgetreten und hat einen Auftritt irgendwo und da war ein Programmheft drin mit einem Foto von mir. Auch kein Credit, kein gar nichts, habe ich mal höflich angeschrieben. Kommt halt zurück, er hätte den Veranstalter informiert, er hat es halt verbummelt. Naja, das ist halt so.
Ja, das kann halt auch passieren und ich weiß auch gerade bei dem Familienprogramm, die müssen das dann öfter mal machen und natürlich mit der heißen Nadel und die Künstler schicken kurz auf den letzten Drücker dann doch noch ein Foto oder sagen nichts dabei, dann denkt die Tonhalle auch, das ist irgendwie aus dem Privatschatz, verstehe ich auch. Ist jetzt ja auch nicht furchtbar, aber ich meine, irgendwie ist es schon ärgerlich. Naja, kann man ja mal nachfragen und vielleicht geben die sich dann das nächste Mal ein bisschen mehr Mühe.
Jo, schauen wir mal. Halt uns mal auf dem Laufenden, was vielleicht dann noch kommt, wer weiß.
Also ich weiß nicht, ob ich meine Bilder jetzt umbenenne und dann immer mein Copyright in den Namen des Bildes schreibe. Das weiß ich nicht.
Ich glaube, wenn man weiß, wo man es machen sollte, wenn man mehrfach auf den Hintern gefallen ist, macht man es vielleicht doch.
Vielleicht aber schon.
Mal schauen.
Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wo das Bild dann landet, wenn ich das einem Künstler gebe. Und der hat das und sucht sich das dann aus. Dann weiß ich ja vorher nicht, wo der das hingibt.
Frage ist halt, was man macht. Also ich meine, Sabrina Weckerlin habe ich fotografiert vor 8 Jahren und die Bilder nimmt sie immer noch für Programmhefte und für Vorankündigungen und. Ob das die Stage ist, ob das irgendjemand anderes ist, da steht nie mein Name drunter. Und ich sag mal, ich dulde das, weil wir gute Freunde sind.
Ja, ja.
Aber eigentlich nervt es mich.
Ich mache dem Nico auch keinen Vorwurf. Ich habe ihm das Bild geschenkt. Das ist, aber ich denke halt, so eine Institution wie die Tonhalle könnte da mal drüber nachdenken.
Ja, sollte man meinen,
sich da ein bisschen Mühe geben.
Na gut, gucken wir mal. Ja, dann kommen wir im Endeffekt nach den kurzen Tipps und Tricks zu Ausstellungen und Veranstaltungen. Da haben wir auch ein bisschen was gesammelt.
Ja, quasi direkt neben der Tonhalle gibt es das NRW-Forum. Und das NRW-Forum hat jetzt letzte Woche, am 28.02. genau, haben die angefangen, neue Ausstellung. Martin Schöller. Der hat so Close-Ups gemacht von Prominenten und hat so eine Serie gemacht über Bodybuilderinnen. Und die Bilder sind ausgestellt jetzt im NRW-Forum in Düsseldorf. Da gibt es noch einen Bericht von der WDR-Mediathek zu der Ausstellung. Fand ich ganz schön. Ich werde da wahrscheinlich nächste Woche reingehen und will mir das angucken. Mich hat so ein bisschen an die Bilder erinnert von dem wie hieß er jetzt, der die 100-Jährigen fotografiert hat?
Carsten
Thormaehlen.
Genau.
Thormaehlen. Also so dicht dran, so wie er das gemacht hat. Ich glaube aber, der Schöller hat das wahrscheinlich eher gemacht als der.
Jo, aber da muss man auch mit den leichten Verzerrungen leben. Also es ist ein eigenes Spiel.
Genau.
Ne?
Genau.
Sehen Sie ja bestimmt und vor allem sich, also ich, also ich bin ja eh, ich finde ja, Damen, die ein bisschen Muskelaufbau machen, durchaus legitim, aber manche, da würde ich schreiend davonlaufen.
Ja. Ja, das war auch so sein Kommentar in diesem WDR-Dingsbums, WDR-Interview, dass er sich gefragt hat, warum machen die das? Warum geben die sich so viel Mühe, wo so wenig Menschen das schön finden? Also es gibt ja Menschen, die das irgendwie schön finden und sie selber finden es offensichtlich auch schön und die quälen sich da richtig für. Ich werde es mir angucken und bin mal gespannt. Da hat er Drag Queens und Jack Nicholson und Julia Roberts und durch die Verzerrung.
Ja, aber Julia Roberts sieht aus wie uiuiui.
Ja, das ist
also
gar
gut,
nicht
aber
die selbst,
es ist halt
oder?
Ein eigener Stil. Also, dadurch hebt er sich ja jetzt ein Stück weit auch ab und er muss natürlich auch die Leute erstmal so nah vor die Kamera.
Ja, musste erstmal. Ne? Manchmal hat er auch wenig Zeit gehabt. Das ist ja immer so eine Sache, genau. Ja.
Nur mal gucken.
Dann noch den zweiten Link da rein hier. Dann können die Zuhörer schon mal gucken.
Und ihre eigene Meinung sich bilden. Sehr spannend.
Genau.
Sehr, sehr spannend. Und ich habe im Endeffekt auch einen kleinen Termin. Eigentlich nichts anderes wie ein Reminder. Ihr wisst es eh schon, vom 21.05. bis zum 24.05. finden auf der Burg Fürsteneck bei Eiterfeld die Fürstenecker Fototage statt. So, Dazu gab es schon einen Link, dazu kennen schon einiges Programm und wir wollen die 50 knacken und wir arbeiten uns darauf hin. Das ist jetzt aber das Kleinere. Ich hätte eine Bitte oder eine Rückfrage. Und zwar, wir haben jetzt am Montag 4 Postkartenmotive zur Bewerbung und für den Marketingbereich in den Druck gegeben. Die kommen im Laufe dieser Woche bis Anfang kommender Woche an. Wenn jemand von euch Kontakte zu einem Fotoclub hat, zu irgendwie Fotofreunden, zu Bekannten, die gerne fotografieren, wie auch immer, und die Burg kennen und cool finden. Wenn jemand von euch die Burg nicht kennt und sie kennenlernen möchte und möchte vielleicht eine Sammlung von diesen Postkartenmotiven machen, keine Ahnung. Aber wenn ihr uns, und ich sage mal uns, weil der Fotopodcast eigentlich seitdem es die Fürstenecker Fototage gibt, tatsächlich, wir sind nur ein bisschen älter, mit dabei sind und die Burg Fürsteneck unterstützen in der Bewerbung, in der Durchführung, in der Organisation und ich jetzt auch seit 3 Jahren als Leitung, dann meldet euch ein bisschen und lasst uns einfach wissen, ob ihr mehrere braucht, damit ihr sie irgendwo auslegen könnt, ob ihr 1-2 haben wollt und dann veranlasse ich den Versand, so dass ihr uns ein bisschen unterstützen könnt. Denn dann schaffen wir bestimmt auch die 50. Du kriegst welche. Und Neufi kriegt eine mit einem Diätrezept.
Du kannst es nicht lassen, ne?
Nein. Aber nein, es ist muss nicht Neufi sein. Wir lassen uns überraschen. Ich kenne auch.
Ich bin jetzt gespannt, was für Postkarten ausgesucht worden sind, welche Motive es sind. Weil jedes Jahr habe ich das sehr genossen, diese Postkarten zu sehen. Ein paar hängen auch hier bei mir, weil ich die so schön finde.
Es sind 4 spannende Motive und in einem habe ich mir ein Wortspiel einfallen lassen, ein verstecktes.
Ja, dann.
Durfte maßgeblich ein bisschen mitentscheiden. Und also nicht an der Motivauswahl, aber an dem Wording. Da habe ich mitgearbeitet. Lasst euch überraschen. Es ist erfrischend.
Ja, dann wollte ich noch auf eine weitere Ausstellung hinweisen. Also wir haben ja schon auf den Lindberg hingewiesen, der läuft ja auch schon. Und es gibt aber noch eine Ausstellung, die sich auf jeden Fall lohnt. Die habe ich mir am Dienstag angeguckt und fand die einfach wirklich sehenswert. Sichtweisen der Fotografie heißt es, glaube ich. Düsseldorf hat ja eine Sammlung Kicken aufgekauft, 3000 Fotowerke, und hat daraus eine konzeptierte Schau gemacht jetzt und auch gute Texte, dass man versteht, worum es geht, und in jedem Raum dann betrachtet wird, was macht Fotografie. Fotografie betrachtet Gebäude, Fotografie betrachtet Menschen und wie macht's das? Und dann sieht man in jedem Gebäude zu einem so einem Thema dann aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen bekannten und unbekannten Fotografen Beispiele dazu. Was macht Fotografie mit Zeitgeschehen? Was macht Fotografie mit Räumen, mit Natur? Also ich fand es sehr, sehr schön. Hat sich gelohnt anzugucken. Kann ich empfehlen.
Klingt spannend, ja? Klingt wirklich spannend. Ja.
Genau, und dazu passt dann noch in so eine ganz kurze Meldung, habe ich ja auch noch, Deutsches Fotoinstitut. Ich habe ja schon mal berichtet, dass Düsseldorf gerne das zentrale Deutsche Fotoinstitut haben will. Es gibt dazu Entwürfe, und das soll eigentlich auch in diesem Komplex Tonhalle, NRW Kunstforum, Museum Kunstpalast, und dann ist da der Hofgarten, da soll das Gebäude stehen. Und irgendwie gab es dann wohl schon so eine halbe Zusage von wem, und jetzt streiten die sich in der Politik, denn eigentlich will, glaube ich, Leipzig auch das Fotoinstitut haben und Essen, Volkwang hätte auch gerne das Fotoinstitut. Jetzt stellt sich raus, es ist alles noch gar nicht fest und abgesichert. Dann kommt jetzt jemand und sagt, hier Schloss Kalkum steht leer, da könnte man doch auch das Fotoinstitut hinmachen. Das ist also noch nicht durch und es scheint zu brodeln. Es steht alle Monate irgendwas bei uns in der Zeitung über das Deutsche Fotoinstitut und was denn damit jetzt wäre. Werde ich berichten. Wenn es dann hier stehen sollte, werde ich es mir natürlich angucken. Wenn es woanders steht, muss ich gucken, ob ich da mal vorbeikomme. Ja.
Jo. Ich bin gespannt.
Ja. Politik und
genau.
Kunst.
Ja. Naja, Politik und Kunst, da hat es ja schon das Problem tatsächlich, dass Mindestrente und KSK und Künstler unter Mindestgrenze, bla bla blub, also momentan sowieso ein Riesenfass aufgemacht ist. Mal abwarten, was noch kommt. Ja. Also viele Künstler würden dann unter Mindesteinkommen liegen und haben keinen Anspruch auf die Mindestrente und, also von daher mal gucken. Ich habe mal dagegen gestimmt, weil ich habe ganz viele Freunde, diesen Künstler, die leben von der Musik, vom Gesang, und die darf man nicht im Regen stehen lassen.
Ja, ist schwierig, ja.
Gut, dann kommen wir mal zu was anderem. Noch ein Termin und den kennt ihr schon. Nichtsdestotrotz nochmal der kurze Aufruf. Unser diesjähriger Fotopodcast-Workshop-Samstag in Poing bei München. Wir haben ihn in der letzten Folge schon mal publiziert und angesprochen. Am 4.7. sind wir im Münchner Umfeld und bieten zwei Workshops an. Wir sind zu viert, sodass ihr immer mit zwei betreut seid. Und wir haben bisher noch einige Plätze frei. Es gibt aber auch schon die ersten Anmeldungen und dadurch ist auch im Early-Bird-Bereich zumindest einer schon weg, denn einer hat bewusst darauf verzichtet und hat gesagt, hey, ich will kein Early-Bird, ich komme gerne, ich zahle auch voll. Das heißt, ihr habt immer noch die Chance auf einen Early-Bird in der Street-Fotografie und zwei bei Belichtungszeit, denn da ist momentan der Anmeldestand noch ein bisschen kleiner. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch Zeit.
Ja, aber wir freuen uns da schon drauf. Also, das wird bestimmt schön.
Oh ja, auf jeden Fall. Und wir sind auch in den Vorbereitungen. Wir haben eine coole Location. Wir werden super unterstützt vom ansässigen Pfarrer. Auch schön. Und lasst euch einfach überraschen, sowohl Streetfotografie als die Belichtungs-, also die Zeit als Gestaltungselement bietet eine ganze Menge. Und ich sag mal, es wird spannend, es wird gut und es endet alles in einem Biergarten. Also von daher.
Input. Also Spaß und Spiel mit der Kamera den ganzen Tag und dann ein bisschen.
Und dann Fotoschnack mit den Fotopodcastern im nahegelegenen Biergarten. Genau. Was will man mehr? Und je nachdem, wie lange wir da sitzen, fahren wir dann mit dem Taxi zurück zu unserem Apartment. Also von daher, wir bringen Zeit mit, wir freuen uns auf euch und jo, auf geht's an die Anmeldung. Einfach an info@fotopodcast.de. Wir melden uns dann bei euch.
Ja. Ja. Und dann haben wir hier schon die letzte Kategorie. Das ist ja unglaublich.
Ja, was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert?
Ja, ich habe deine Zoobilder sehr genossen, die du uns schon mal so gezeigt hast.
Sowas.
Ja, das Bild mit dem Chamäleon fand ich super. Auch Kinder sind großartig.
Kinder sind sehr Oberknaller. Also ja. Muss man auch sagen, kann man zumindest kurz beschreiben. Das ist nicht das Bild, was ich jetzt habe, aber wir waren im Frankfurter Zoo. Nachdem wir bei Inge Wert waren, haben wir gesagt, wir machen einen Familienausflug. Meine Frau, die Kinder und ich zu Inge. Bilder auswählen, danach nochmal mit Jahreskarte in den Zoo. Und das war dieses Jahr das dritte Mal und 3 Mal habe ich immer was anderes gesehen. Also ich war noch nie so nah dran an dem Tiger. Ich war noch nie so, die beiden Junglöwen waren noch nicht draußen. Verschiedene andere Sachen. Das Gorillahaus war mir nicht so voll. Erdmännchen, die haben Nachwuchs bekommen, war auch ganz süß, aber die sind immer süß. Und dann kamen wir, als es geschüttet hat, am Kamelgehege vorbei. Und da ist halt ein großer Stall, der ist so bestimmt 8 Meter breit, hat links und rechts eine Tür. Und an der linken Tür sah man das Gesäß eines Kamels. An der rechten Tür sah man den Kopf eines Kamels. Und mein Kleiner sagte, Mama, guck mal, das Chamäleon ist ganz schön lang.
Das war super.
Fotografisch ein tolles Weg. Ich schmeiße es euch gleich mal in Slack, sobald ich über das eigentliche Thema gesprochen habe, dann könnt ihr mal gucken. Und dann waren wir in dem alten Affenhaus, das ist relativ klein und ich kann euch nicht genau sagen, was für ein Tier oder Affe, also was für ein Affe es war, aber ich fand, das war so ein tolles Motiv. Da hing der Affe mit dem Fuß an der Glasscheibe. Und das hat wirklich so ein bisschen, ich würde sagen, so das Hello und Welcome des Zoos oder der Fußabdruck, der irgendwo was ein bisschen darstellt. Der Stream wäre tot, keine Ahnung, Moment.
Oh, das ist ja blöd.
Der Stream hat sich auf Pre-Show zurückgesetzt. Das ist ja doof. Ah, so,
jetzt, Daniel schreibt nichts tot. Daniel hört uns.
Ja, sehr schön. Ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal auf live gestellt.
Ja.
Aber bei mir geht's. Gut, prima. Sehr schön. Danke für die Info. Ich suche weiter mein Bild.
Wie gut, dass wir Live-Zuhörer haben.
Ja, das ist toll, weil sonst würden wir hier einfach weiterreden und würden es nicht mitkriegen. Ne, das ist tatsächlich wichtig, dass wir auch das Feedback bekommen. Das Feedback. Damit wir wissen, ob wir bei euch rauskommen. Gucken wir mal. Okay, solange der Stream noch läuft und funktioniert, dann kommt jetzt das Bild dieses Affen, der seinen Fuß so schön in die Scheibe gedrückt hat. Und ich weiß nicht, es hat irgendwie so eine gewisse Ausdrucksstärke für mich gehabt. Keine Ahnung. Das war eh so das letzte Bild des Abends. Danach sind wir auch gegangen. Und es war wie so ein Hi, klatsch ab oder tschüss, mach's gut. Irgendwas in der Richtung. Ja, das war meins. Und bei Ulrike kommt dann die Klangblende wieder durch, wenn man sich das Motiv anguckt, mit einem schönen Gegen- oder Streiflicht.
Ja, ich durfte die Generalprobe von dem Sterntaler-Programm fotografieren. Also ich habe eine Mitsängerin im Chor, die ist Puppenspielerin Und das Sterntaler-Programm ist für die kleinen Kinder, also so Kindergartenalter, zwei, vielleicht sogar Zweijährige manchmal dabei. Aber für die ist das manchmal sehr beeindruckend mit der Puppe. Also ich sag mal Kindergartenalter bis Grundschulalter. Und die machen dann immer ein Programm mit einer kleinen Geschichte, was diese Puppe, die Clara heißt, wie Clara Schumann, dann erzählt. Und da werden immer zwei oder drei Instrumente auch vorgestellt, die dann auch dort spielen, hochwertig. Das waren jetzt auch Düsseldorfer Symphoniker, die dann da teilnehmen und dann Stücke spielen, die zum Teil dafür geschrieben werden, zum Teil aus der Klassik kommen und dann auch nur häppchenweise was zum Mitsingen. Das ist total toll. Und dieses, also wenn man seinen Kindern in Düsseldorf was Gutes tun will und mit der Musik in Berührung bringen will, kann ich das nur empfehlen. Das Sterntaler Programm ist toll. Ja, und die Puppe spielt und erzählt die Geschichte und ja, der Alan hat mit seiner Trompete da im Gegenlicht gestanden und das fand ich einfach so super. Es ist jetzt nicht das Bild, was ich auf Instagram veröffentlicht habe, weil mir das heute das andere besser gefiel. Es waren da irgendwie zwei und vor ein paar Tagen, als ich das auf Instagram gesetzt hatte, habe ich das, was mehr von der Seite war und jetzt sieht man das Auge noch ein bisschen mehr auf diesem Bild. Ja, so habe ich das ausgesucht. Ich habe noch mehr fotografiert, noch mehr Musik auch diesen Monat tatsächlich und aber soll mal eins reichen.
Interessante kleine Brille. Die sieht aus, wenn sie voll aus Kunststoff wäre.
Ja, tatsächlich, ja. Sieht auch irgendwie so, also hatte ich den Eindruck auch, als wir da, die waren, also ich finde das auch mal so super, die sind auch mit so viel Herzblut dabei, ne? Also die ja sonst so ihre ernste Musik machen in der Tonhalle und die haben so einen Spaß gehabt, auch für die Kinder dann mit der Puppe Blödsinn zu machen und zu spielen. Also es war ganz toll.
Also kann man Kinder für Musik spielen begeistern. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Also sag mal, auch Puppen als Medium einzusetzen.
Ja.
Kenne ich auch.
Also das finde ich auch beim Fotografieren jetzt spannend. Also tatsächlich hat Evelyn mich gefragt, ob ich komme, weil sie die Puppenfotos natürlich auch dann benutzen will. Die Puppe und sie immer im Hintergrund. Man hat ja dann doch eher die Puppe scharf, aber man kann im Hintergrund noch sehen, was für eine Mimik sie macht und man weiß, was die Puppe für ein Gefühl ausdrückt, weil die ja nicht so viel Muskeln im Gesicht hat, sondern ja nur die Klappe auf und zu machen kann. Ne? Das ist auch sehr spannend zu sehen. Sehr toll, ja. Und sau anstrengend, der Job.
Glaube ich, ja.
Ja.
Aber ich glaube, so ein Job macht dann auch Spaß, auch wenn anstrengend ist.
Ja, glaube ich
auch. Dann nimmt das alles mit.
Sie macht dann auch mit der Dekoration und denken sich ein Bühnenbild aus, was ja eigentlich dann auch eben im Raum stattfindet. Die Kinder sitzen auf dem Fußboden da und ja, richtig toll.
Sehr schön.
Ja.
Ich habe einen Grobi zu Hause als Handpuppe. Den bringe ich auch mal mit. Mal gucken, ob das wirkt. Nee, aber toll. Ja, wirklich auch den Einsatz der Personen. Und ich würde gerne mal ein Bild sehen von der anderen Seite, die Kinder. Wie die Augen so strahlende machen tun. Ist natürlich schwierig
ja.
Mit den Rechten, ne?
Aber ja, mal letztes Jahr habe ich fotografiert, als die Kinder da waren, aber ich habe dann auch natürlich davon gar nichts veröffentlicht und auch bewusst wenig fotografiert, weil ich das nicht abfragen kann.
Klar, schwierig.
Da
das muss
kommt
man
dann
im Vorhinein.
Kindergartengruppe und das
ist sehr aufwendig. Da muss man erst gucken, was man vorhinein macht im Kindergarten und das alles klärt und die Eltern natürlich beide unterschreiben und der Aufwand ist sehr groß. Aber trotzdem wäre es mal schön zu sehen, wie die Augen so funkeln und strahlen.
Das ist, manche haben auch wirklich Angst. Also letztes Jahr sind mehrere weinend rausgegangen, weil die einfach diese Puppe unheimlich fand, die nicht zwinkert, die große Augen hat. Die sind dann auch sehr unterschiedlich beseitet, die Kinder. Das ist sehr beeindruckend, das zu sehen und zu hören und so nah dran und ja, aber ich finde es wirklich eine tolle Sache.
Schick, schick, schick. Sehr schön. Ja, und wir haben auch ein paar Bilder von euch bekommen in den 4 Wochen. Insgesamt 4 Zusendungen. Wobei mein lieber Freund Alberto, il piccolo italiano, Bonomini heißt klein, aber gut. Nein, nicht wirklich. Also buono, ne? Bueno. Buono, aber Bonomini. Nein, alles gut. Hat einen super Namen und ist ein super sympathischer Kerl und ein super Model. Salute. Hat uns allerdings nicht ein Bild für 4 Wochen geschickt, sondern 4. Das ist im Großen und Ganzen nicht weiter schlimm, aber wir präsentieren ja nur 1. Das heißt, wir müssen uns auf 1 einigen. Wir
müssen uns 1 aussuchen, genau.
Es ist alles so ein bisschen Bereich Street-Fotografie, würde ich sagen, direkt. Ne? Das kann man wirklich sagen. Und verschiedene Modis. Ich finde eigentlich schon mit das erste sehr, sehr ausdrucksstark.
Mhm. Ja, Spiegelungen sind, das heißt, der dritte ist ja mit Spiegelung, das ist ja auch immer sehr Albertos Ding.
Ja. Alberto ist beim Street-Fotografie-Kurs einfach aufgestanden, hat von oben seine Espresso-Tasse fotografiert und sah auch gut aus. Also Hat auch ein Talent zu fotografieren, das muss man schon sagen.
Ja,
und er ist so bescheiden, also er hat ja auch seine Serie Unvollkommenheit, weil er sagt, irgendetwas ist immer nicht perfekt. Ja. Und jetzt gehen wir mal, wollen wir uns auf das Erste einigen?
Ich würde, glaube ich, auch das Erste nehmen, so eingerahmt, also ja.
Also,
und er neigt den Kopf so, das finde ich auch.
Also ich finde, man sieht nicht wirklich, ob sie Händchen halten, aber man sieht ein paar von hinten, also auch anonym, unter einem ja, Fenster, würde ich sagen. Also es ist wie heißt denn?
Sieht aus wie bei so einer Stadtmauer, so ein Durchbruch, ne?
Genau, es ist eine Stadtmauer wie so ein Durchbruch oben drüber, aber oben drüber ist ein Riesensturz. Und da steht eine Inschrift drin und ein Herz. Das werden nicht die zwei da unten sein, die drunter stehen.
Ja, ist eine lateinische Inschrift.
Genau. Franciscus Imp
et Rex.
Et Rex. Also mit einem König.
Imperator und König.
Imperator und König, ja. Imperatrix. Und eine Lateinisch, dann natürlich lauter Schmierereien drauf und da haben dann Arlino und Besnike haben ein Herzchen hingemalt. Ich vermute, die zwei sind nicht Arlino und Besnike, aber da ist ein Pärchen, das einfach durch dieses Fenster schaut und sich auf den Kanal da unten drunter, oder Wasser ist da direkt drunter, man sieht eine kleine Spiegelung, einfach ein bisschen verliert und träumt. Und das ist richtig schön gerahmt, zentrisch gebaut, aber hat einen richtig schönen Aufbau, was den Rahmen betrifft. Und die Farben sind so intensiv, das Rot drumherum, diese Backsteine.
Das Grün von ihrem Mantel,
die blaue
Hose, das ist
blau, das passt alles sehr harmonisch. Die Hose findet sich in ihren Haaren wieder. Also von daher, also nicht die Hose, die Farbe. Aber ja, sehr schön, sehr, sehr gut, sehr stimmig. Was soll man dazu sagen? Olli hat uns was geschickt. Olli hat sich animieren lassen. Ja. Aber er will nicht weit fahren, hat er auch gesagt.
Also bei uns gab es solche Bilder gar nicht.
Hier war mal ganz bisschen Schnee, da war ganz schnell wieder
weg. Nein, bei uns nicht. Regen, Regen, Regen. Ich war ein bisschen neidisch.
Es hat auch sehr viel geregnet, aber es gab zweimal, also abends gab es Schnee, morgens gab es nichts mehr. Okay, naja, aber.
Also wir hatten einen Tag so ein paar Flocken, die sind noch nicht mal liegen geblieben. Das war, nein.
Nein.
Gruselig.
Das war, nein. Sehr schön. Eine klare und deutliche Aussage einer Frau. Das war, nein.
Ja.
Okay, komm mal kurz zum Olli. Er schreibt so schön ein Bild auf einer Werbebroschüre, die ich bei meinem letzten Ausflug in den Bayerischen Wald gesehen habe, hatte, war die initiale Motivation, an einem freien Tag unter der Woche eine Schneewanderung auf den Lusen zu machen. Das Bild zeigt an einem sonnigen Tag ein verschneites Wegschild in den Bergen und sollte wohl vor allem die Langläufer motivieren, in den Bayerischen Wald zu kommen. Ein klassisches Postkartenmotiv. Das wollte er auch so haben. So, und dann ist er los und hat ein Schild gesucht. Mit Schnee. Ja. Und wer seinen Blog kennt, kann da mal reingucken. Da ist die ganze Geschichte drin mit dem Hin und Schuhe und Equipment, welche Brennweite er nimmt und. Aber da holen wir gar nicht so weit aus. Also hier ist ein schönes Schild. Ob das Langläufer motiviert, weiß ich nicht. Aber von oben rechts in Richtung, nicht ganz Bildmittel, also ziemlich Bildmitte, aber auf zwei Drittel Höhe, findet sich ein Hinweisschild mit Schnee obendrauf. Ich glaube aber, es soll die Wanderer begeistern, nicht die Langläufer. Waldhäuser drei Viertel. Eine schöne Blickführung vom Schild. Die Schärfe liegt auch im Vordergrund und führt wirklich dann nach hinten. Und dann ist halt die Frage, wo läuft's hin? Und dann habe ich gedacht, naja, wenn wir eine bewusste Bild- oder Blickführung bauen wollen, dann ist das ja irgendwo meistens zu irgendeinem Motiv. Und ich folge dem und sehe kahle Bäume.
Ja, aber es passt zu der Geschichte.
Ja.
Die er ja eigentlich mit diesem ganzen, also wenn man seinen Blog verfolgt und sich das da anguckt, dass er da aufgebrochen ist und eigentlich ja den Gipfel sehen wollte und dann war aber eine Menge mit aber meine Vorbereitung. Also das Ziel war eigentlich klar und dann endete das aber nicht so klar. Also ich finde, das passt total.
Ja, es passt genau zur Geschichte, aber man muss sich halt durchlesen. Das Bild alleine selber braucht die Unterstützung der Erklärung, damit es noch besser wirkt.
Mhm. Ja.
Schön in schwarz-weiß gewandelt. Aber nicht so kontrastreich, also der Hintergrund.
Ich glaube, er hat aber auch, hat er nicht dieses Bild auch auf Instagram gehabt und mit dem Hashtag iShootJPEG, weil er sich ja mit Fuji und JPEG-Schießen beschäftigt, dass er das gar nicht gewandelt hat, sondern so geschossen hat.
Das kann sein, dazu bin ich zu wenig auf Instagram unterwegs, aber ich sollte mal gucken.
Ich meine, ich habe das gelesen. Ja, gucken wir mal. Wird er sich wahrscheinlich noch mal zu melden?
Ja, wie das letzte Mal, keine Dose
Sendung,
und nichts
Kommentar,
anderes.
Genau.
Sehr schön. Generell ist jeder von euch gerne eingeladen zu Kommentaren, aber das können wir im Abspann auch noch mal sagen. Gucken wir mal. Jo, dann hat der Thomas Schlosser uns ein Bild geschickt. Und Thomas, ja, super. Also es muss irgendwie zu Karneval gewesen sein oder eine Veranstaltung, wo es eigentlich Kinderschminken gab, aber die Mama ist geschminkt. Und man sieht im Endeffekt, ah ja, Straßenfasching, da haben wir es doch auch. Streetfoto von Mannheimer Straßenfasching, Frau angelt nach Pokémon, auch die Kids sind konzentriert mit dabei. Und der Leica M10 auf 21 mm, leicht weitwinklig. Und er hat tatsächlich von der Seitenscheibe durch diesen durch zwei Scheiben praktisch, durch die Seitenscheibe zur Frontscheibe, wo der Steuerhebel ist. Und man sieht, wie die Kinder zum Teil genau gucken, ob es dann wirklich dahin geht, weil der Greifarm zu einem Pokémon rüberfährt. Und die Mama
guckt aber irgendwie gerade was anderes angeln.
Ja, genau. Der eine will lieber was anderes haben. Und die Mama guckt aber irgendwie gerade noch ganz woanders hin. Wahrscheinlich ist das eine gerade irgendwie runtergefallen, weil das sind
dieser Greifer.
Ah, es sind zwei Kisten nebeneinander. Die Kinder gucken nach rechts und die Dame hat dieses eine heruntergefallene Spider-Man-Figürchen verloren. Oder will es greifen?
Kann sein, dass das dieses Spider-Man-Dings ist, ja.
Ja. Sehr, 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 sehr cool, auch mit den Spiegelungen drumherum, ein sehr stimmungsvolles Foto, muss ich ehrlich sagen. Es macht Spaß zu gucken und zu erörtern. Was hat es denn auf der Brust stehen?
Milf-Schnitte.
Ach, Leute. Leute.
Also wenn man sich das dann auch noch draufschreiben muss, ne? Entschuldigung.
Leute, okay, auch nicht schlecht. Das ist Milfschnitte. Gut, kannte ich noch nicht bisher, ist neu.
Ja.
Aber ich sag mal auch vom Schärfenbereich her gut ausgewählt. Also sie ist nicht voll in der Schärfe, aber direkt dran. Es hat eine schöne Körnung.
Ja.
Die Spiegelung mit dem Pokémon, das da hinten winkt die zwei Stück von der anderen Scheibe, wenn man genau guckt, zwischen dem Greifarm der Mutter und den Söhnen. Sieht man zwei Pokémons, die da stehen und winken. Da gibt es viel zu entdecken.
Ja,
sehr cool.
Das Bild kann man viel gucken. Das
ja, das ist toll.
Sie hat auch noch so ein Getränk in der Hand.
Auch noch, siehst du, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Aber kein Glühwein, der wird im Plastikbecher zu warm sein.
Nee.
Cool, schaut euch das mal an. Ja. Da kann man wirklich viel entdecken. Das ist ein Bild, das hat wirklich eine schöne Verweildauer, was eine Geschichte erzählt.
Genau, gegenüber sieht man die Spiegelung, also man sieht noch die Spiegelung von der Postbank gegenüber. Also man kann wirklich viel sehen auf diesem Bild. Und die Ampel, ja. Worüber lasst du dich jetzt wieder schicken?
Ich habe mir gerade Kais Bild angeguckt und jetzt in groß. Und es ist ja wirklich ein spannendes Motiv. So ein bisschen hat es was mit meinem Frankfurter Zoo zu tun. Aber ich habe mir gerade überlegt, was hat die Person für eine Kopfform? Oder hat sie eine Kapuze an? Also tatsächlich ist es eine Person, würde ich sagen, also man sieht ein Bild Geist aus der Softbox.
Ja, er hat Kommentare dazu geschrieben.
Ja.
Ja. Mit der Lastolight Highlight. In die Softbox gesperrt. Aber es ist wirklich sehr witzig.
Ah, jetzt habe ich es. Gut, tatsächlich in der Softbox. Diese Lastolight Box, die kenne ich auch. Die hat der Stefan Will mir zur Verfügung gestellt für den Heiki-Workshop auf der Burg Fürsteneck 2014 oder so. Die ist sehr cool. Man blitzt von der Seite links, rechts rein und hat einen richtig weißen Hintergrund. Und die Idee, da jemanden direkt reinzustellen, ist sehr cool. Ich habe jetzt überlegt, ob man eine Glasscheibe hat, weil ich es noch nicht gelesen habe. So eine Plexiglasscheibe.
Ich habe schon an so einen
Duschvorhang gedacht. Duschvorhang, da kannst du dich nicht so direkt dran. Der geht ja.
Ja, ja, genau. Der müsste dann gespannt sein, sonst geht das nicht.
Genau. Also sie sitzt in der Softbox, oder steht in der Softbox drin, die ist ja auch relativ hoch, hält die Hände direkt dran und den Mund. Das ist sehr cool von der Idee. Also das hat was. Das ist wirklich ein bisschen spooky. Da muss man auch erstmal drauf kommen, wenn das nicht beschrieben hätte. Ich hätte wirklich über eine Milchglasscheibe oder irgendwas nachgedacht. Oder Plexiglas, was irgendwie transluzent ist. Und die Frage ist immer noch, hat sie eine Kapuze an oder ein Zipfelmützchen? Also da hinten geht es halt ewig hoch. Deswegen musste ich gerade so lachen. Das, der Kopf, das Kinn ist so ganz nach vorne gezogen, weil durch den perspektivischen, das Wegdrehen des Kopfes gibt das eine ganz andere Form.
Ja, das ist
ganz lange Finger.
Wahrscheinlich einfach nur diese helle Flucht dann, ne? Das ist. Ja, die Finger an der einen Seite so rot, als.
Ja, als wenn es so durchleuchtet.
Blutig aus. Grusel, grusel. Ja, also ist es immer ein Wahnsinnsspaß, eure Fotos zu sehen.
Ja.
Toll.
Macht weiter so. Ihr wisst, irgendwann, wenn es zu viele werden, dann werden wir nicht alle vorstellen können. Aber solange das geht, machen wir das gerne. Wir haben auch viel Spaß daran zu sehen, was ihr macht. Und würden auch gerne weiterhin das Ganze so moderieren können. Von daher sehr cool.
Toll.
Und ja, wie sagt Kai so schön, 2,15 Meter mal 2,50 Meter. Klein kann ja jeder. Dazu gibt es dann auch noch einen Untergrund praktisch. Also man kann dann unten dran klettern, noch so einen Boden, damit das wie eine Hohlkehle wirkt. Aber der ist natürlich nicht ausgeleuchtet. Klar, weil der kriegt dann nur ein bisschen Licht von hinten ab, aber das macht es dann nochmal ein bisschen runter. Genau das Ding hat der Stefan auch gehabt. Das ist sehr cool, kann man schön zusammenfalten, wenn man weiß, wie es geht. Und hat sofort einen reihenweisen Hintergrund. Cool. Ja, dann kommen wir tatsächlich auch schon langsam zum Ende, gell?
Ja.
Wahnsinn. Naja, guck mal hier. Immer eine Stunde 19. Ne? Und ohne große technische Probleme. Ich bin stolz auf mich. Ha. Nein, auf Neufi, der das super erklärt und gelöst hat. Also 2 Tage saßen wir hier, haben eingerichtet und gecheckt und gemacht. Und einen Tag sind wir verzweifelt, weil mein Windows-Rechner der neue einfach nur leise ist. Und es lag am Kopfhörer. Okay. Einfach mal den typischen Kopfhörer von immer ausprobiert und dann ist auch alles gut. Ja, ihr Lieben, bevor wir zum Ende kommen, eben schon angesprochen, Kommentare jederzeit gerne. Unter die Folge, was euch gefällt, Anregungen, Kritik, alles, was konstruktiv gemeint ist, jederzeit an uns, auch gerne in die Kommentare oder an info@fotopodcast.de. Ansonsten auch gerne ein paar nette kleine Bewertungen in iTunes. Da gibt es in letzter Zeit immer mal wieder eine. Es wäre schön, wenn es da ein paar mehr werden würden, denn wir hatten tatsächlich einmal das Problem, dass beim Restart alle Kommentare, Bewertungen weg waren und wir jetzt langsam wieder anfangen. Wir waren tatsächlich mal weiter oben. Wir wollen nicht ganz oben sein, aber wir freuen uns über jede ehrlich gemeinte Bewertung.
Hatten wir noch was? Wolltest du noch mal eine für die Burg hattest du schon?
Nö, eigentlich haben wir alles soweit, glaube ich, durch. Ne, ja. Das heißt tatsächlich unter 1,5 Stunden. Ja. Eine kleine Ranke, nein, eine kleine Ranke, nein.
Schlank.
Eine kleine Fang, ach, weise, es hört auf. Eine kleine feine Schlanke. Folge. Eine kleine Ranke. Sehr schön. Der Versprecher des Abends. Gut, ihr Lieben, wir kommen zum Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr mit dabei wart.
Bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu und schickt uns weiter Bilder. Das macht das unheimlich spannend. Das ist toll.
Lasst uns ein bisschen teilhaben. Ja, ist wirklich spannend. Und ansonsten, für alle die, die auch live mit dabei sein wollen, Slack nach wie vor, kurze E-Mail an uns, ihr bekommt umgehend eine Einladung zu dem Raum oder zu der Gruppe, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Channels, da kann man sich untereinander austauschen, sehen, was die anderen so machen. Ihr kriegt während der Sendung immer mal ein bisschen Feedback, ein paar Links. Ihr seid die Ersten, die wissen, was haben die da vor sich, welche Seite meinen die, welche Ausstellung kann es denn sein, wo finde ich den Link? Direkt dann dort in den Live-Chats. Ja, und dann würde ich sagen, auf zum nächsten Mal. Tschüss.
Genau. Tschüss.